Dankeschön. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wer hat sich alles auf den Steffen Rosenkranz gefreut? Ich hätte mich auch gefreut, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er heute nicht kommt, sondern dass ich da bin. Der Steffen predigt auch bei uns in der Gemeinde in Hilbringen und ich freue mich immer sehr, wenn der kommt, weil ich ihn richtig gerne höre. Das ist einer meiner Lieblingsprediger. Ich hoffe, dass ihr mit der Enttäuschung leben könnt, dass er heute nicht da ist, sondern dass ich hier vorne stehe. Das ist schön, danke. Ich freue mich auch. Für mich auch besonders hier zu predigen, einmal weil es das erste Mal ist hier in der Gemeinde und auch weil ich selbst immer wieder hier bin zu besonderen Gottesdiensten. Ich glaube, genau im Februar vor 9 Jahren wurde ich auch hier getauft vom Robert. Genau, also besteht da auch eine Verbindung hier zu der Gemeinde. Ich stelle mich mal noch kurz vor. Mein Name ist Tabea Antes, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit in Saarbrücken. Ja, ich gehe mit meiner Familie in die Baptistengemeinde nach Merzig und bin ab und zu auch in einer anderen Gemeinde, um da zu predigen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute einspringen durfte, dass ich hier predigen darf. Ich verrate euch gleich zu Beginn den Titel meiner Predigt. Und zwar heißt der Flitterwochen mit Jesus. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Titel. Als ich den gewählt habe, habe ich mir gedacht, jetzt denken sich wahrscheinlich die Männer, boah, es klingt voll schnulzig, so eine Predigt für Frauen. Und die Frauen denken sich vielleicht, ja, hört sich super romantisch an, es wird bestimmt total, total schön. Ja, und ich hoffe, dass die Predigt beide Erwartungen oder auch Befürchtungen nicht ganz erfüllen wird. Ich weiß nicht, was das Wort Flitterwochen bei dir auslöst, wenn du daran denkst. Ich persönlich denke einfach an ein Luxushotel, an einen wunderschönen Strand, an ein frisch vermähltes Ehepaar, an Zweisamkeit, einfach an eine ganz besondere Zeit. Und als ich mir mehr darüber Gedanken gemacht habe, habe ich überlegt, okay, was ist denn das Allerwichtigste, das wirklich Entscheidende an den Flitterwochen? Und dann habe ich gedacht, das wirklich Wichtige ist, dass das frisch vermählte Ehepaar zusammen an einem Ort ist. Es bringt nicht so viel, wenn die Frau irgendwo in einem Luxushotel in der Karibik sitzt, während der Mann in den Bergen in Österreich ist. Ja, die können zwar da beide ihren jeweiligen Lieblingsaktivitäten nachgehen, aber ich glaube, sie werden es nicht so ganz genießen können, weil der eigentliche Sinn der Flitterwochen nicht erfüllt ist, weil sie nicht zusammen an einem Ort sind. Und ich denke, dass die allermeisten Paare hoffentlich auch sagen würden, dass sie lieber die Flitterwochen zusammen irgendwo in einer heruntergekommenen Hütte im Nirgendwo verbringen würden, als getrennt in zwei verschiedenen Luxushotels. Ich möchte euch passend dazu eine Geschichte vorlesen, die sich wirklich auch so zugetragen hat. Und zwar handelt diese Geschichte von einer Christin aus Eritrea namens Gabrielle. Die wurde von Mitarbeitern von Open Doors aufgeschrieben. Die möchte ich euch gerne vorlesen. Vor einigen Jahren besuchte Gabrielle ein geheimes Treffen von Christen. Gemeinsam studierten sie das Wort Gottes und beteten miteinander. An einem Tag waren 25 Christen zusammengekommen. Plötzlich drangen Polizisten in das Haus und verhafteten alle. Gabrielle war schon seit einiger Zeit von der Polizei beobachtet worden, seitdem sie wussten, dass sie eine einflussreiche Persönlichkeit in der Untergrundgemeinde war. Zuerst wurde Gabrielle in Einzelhaft gebracht. Sie wurde von den Gefängniswärtern verhört und gefoltert, damit sie ihrem Glauben an Christus abschwört. Auf diese Weise wollten sie auch die Namen der anderen Christen erfahren, die zu der Untergrundgemeinde gehörten. Trotz der Qualen, die Gabrielle zugefügt wurden, weigerte sie sich, Christus zu verleugnen oder ihre Brüder und Schwestern zu verraten. Sie erklärte den Gefängniswärtern, dass es eine Ehre für sie ist, all diese Konsequenzen zu ertragen, die ihr Glaube an Christus mit sich bringt, und dass sie bereit sei, auch für ihn zu sterben. Ihre Verweigerung machte die Gefängniswärter noch wütender und sie folterten sie weiter. Doch als sie realisierten, dass sie mit dieser Taktik keinen Erfolg haben würden, entschlossen sie sich, Gabrielle eine Falle zu stellen, damit sie ihr Glauben doch noch verleugnet. Diese Gelegenheit kam, als Gabrielles Pastor das Gefängnis besuchte. Sie erzählten Gabriel, dass ihr Pastor im Gefängnis sei und dass er, obwohl er nicht gefoltert wurde, seinem Glauben an Christus abgeschworen hat und es nun sehr bedauert, dass er früher an diesen Jesus geglaubt hat. Dann sagten sie zu ihr: Wenn schon dein Pastor es nun als großen Fehler erkannt hat, an diesen Jesus zu glauben und beschlossen hat, ihm abzuschwören, worauf wartest du noch? Gabriel antwortete: Ich glaube nicht, dass mein Pastor das getan hat. Aber selbst wenn er es getan hätte, werde ich meinen Herrn und Erlöser nicht verraten. Ich folge nicht meinem Pastor, ich folge Christus. Als Strafe für diese Antwort wurde ihr die Zeit ihrer Inhaftierung noch unerträglicher gemacht. Sie blieb dort für ein ganzes Jahr. Nach ihrer Freilassung besuchten sie einige Pastoren. Einer dieser Pastoren berichtete von einem Besuch bei Gabriel. Als wir Gabriel zu Hause besuchten, sahen wir an, dass sie viel gelitten hatte. Doch trotz ihrer körperlichen Schwäche sahen wir ihre Freude, die schlicht überwältigend war. Wir baten sie darum, uns zu berichten, was sie alles erlitten hatte. Sie sagte daraufhin, es waren Flitterwochen mit Jesus. Ich glaube, dass wir als Christen dazu berufen sind, lebenslange Flitterwochen mit Jesus zu haben. Und das bedeutet nicht zwingend, dass wir unser ganzes Leben im Gefängnis verbringen müssen oder gefoltert werden müssen. Aber durch diese Geschichte sehen wir, dass Flitterwochen mit Jesus nicht unbedingt immer Luxushotel und Sonnenschein und Sandstrand bedeutet, sondern es bedeutet einfach Gemeinschaft mit Jesus zu haben und ihn so tief und so gut kennenzulernen, wie ein Mann und eine Frau sich in der Ehe kennenlernen. Und ich glaube, diese Geschichte zeigt uns auch, dass egal wie die Umstände sind, egal wie hart es auch ist, dass wir, wenn wir diese Zeit mit Jesus verbringen, mit ihm Gemeinschaft haben können, dass es so wie Flitterwochen sein kann. In Psalm 73 sagt der Psalmist Asaf: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ich glaube, wirkliches Glück kann man nicht an Erfolg, an Besitz oder an Gesundheit messen, sondern wirkliches Glück bedeutet, Gott nahe zu sein, mit dem Schöpfer des Universums verbunden zu sein und den allmächtigen Gott seinen Vater nennen zu dürfen. Ich habe mir vor kurzem mal Gedanken darüber gemacht, was mein Leben eigentlich so alles ausmacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich alles, was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist, das kann mir auch genommen werden. So meine Familie, Freunde, mein Studium, meine Gemeinde, meine physische, auch meine psychische Gesundheit, so das alles kann verschwinden. Ja. Ich hoffe, dass ich diese Sachen auch sehr lang weiter haben darf und ich bin sehr dankbar dafür und weiß, dass ich dafür auch selber vieles tun kann, aber ganz vieles liegt auch nicht in unserer Hand, ist außerhalb unserer Kontrolle. Aber ich weiß, auch wenn Dinge davon verschwinden oder weggenommen werden, dann bleibt Gott gut, weil Gott sich nicht verändert, weil Gott immer der gleiche ist und nicht von den Umständen bestimmt wird, die in unserem Leben sind. Ich weiß, Robert, du hast früher manchmal diesen Satz gesagt: Wir können Gottes Liebe nicht immer in unseren Umständen ablesen, aber immer am Kreuz. Und das ist auch das, was Paulus schreibt, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die Gott erwiesen hat, dadurch, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, weil Gott durch nichts bestimmt wird, weil es nichts Größeres gibt als Gott, nichts kann über Gott verfügen, Gott steht über allem und seine Liebe ist größer als alles andere. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich mag den Vers so gern, weil da nicht steht, Gott nahe zu sein ist meine Aufgabe, das ist meine Verpflichtung, sondern das ist mein Glück. Ich glaube, das ist unser größtes Privileg, dass wir mit dem Gott, der alles geschaffen hat, verbunden sein dürfen. Und ich wünsche mir, dass diese Zeit mit Gott, die ich mir nehme oder die wir uns nehmen, dass uns das immer mehr zur Kraftquelle wird, dass uns das immer mehr zu einem Ruheort wird und dass es nichts ist, was wir tun müssen, sondern was wir unbedingt tun wollen. Ich mache gerade ein Praktikum in einem Mutter-Kind-Haus in Homburg und es macht mir auch echt Spaß und gleichzeitig ist es auch herausfordernd und anstrengend. Und wenn ich dann manchmal nach Hause komme, dann denke ich mir, boah, jetzt noch Bibel lesen und beten, das ist so mega anstrengend, ja, ich will lieber Fernsehen gucken und Chips futtern. Und die letzten Monate habe ich aber gemerkt, dass es wirklich keinen anderen Ort für mich gibt, wo ich so tief zur Ruhe kommen kann, wo ich so gut entspannen kann, als in der Gegenwart Gottes, wenn ich einfach vor Gott ruhig werde, wenn ich sein Wort lese und ihm mein Herz ausschütte. Und jedes Mal, wenn ich das mache, dann gebe ich Gott die Gelegenheit, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Dann gebe ich ihm die Gelegenheit, mir zu zeigen, welche guten Gedanken er über mein Leben hat. David schreibt in Psalm 27, eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist das, wonach David getrachtet hat, Gott nahe zu sein, im Hause Gottes zu sein, Gott anzuschauen und seine Freundlichkeit zu sehen. Und ich glaube, ja, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gott anzuschauen, das ist so durchdrungen von so viel Schönheit, von so viel Herrlichkeit, die wir sonst nirgendwo auf der Welt finden. Ich habe einen Lieblingsbibelvers in den Psalmen, das ist Psalm 16, Vers 11, da heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ich glaube, dass wir echte, anhaltende Freude, dass wir die nicht in erster Linie vom Fernseher finden oder vom Smartphone oder bei sonst irgendwas, sondern wirklich vor Gottes Angesicht. Amen. Ja, wir dürfen immer zu jeder Zeit vor Gottes Angesicht kommen, egal wie es uns gerade geht, egal was für Dummheiten wir gemacht haben, weil das der Ort ist, wo wir heil werden, wo wir immer wieder neue Kraft für unseren Alltag bekommen. Ich habe jetzt ganz viel von der Zeit mit Gott geredet. Eigentlich gibt es gar nicht, weil es nicht die Zeit mit Gott und die Zeit ohne Gott gibt. Aber damit meine ich Zeit mit Gott, einfach so diese Zeit, die wir uns alleine mit Gott in unserem Kämmerlein nehmen, um diese Zeit so abzusondern für ihn. Kennzeichnend für Flitterwochen ist auch die gemeinsame Zeit zu zweit. Ja, da kommt nicht noch die Schwiegermutter mit oder der beste Freund, sondern einfach nur das frisch vermählte Ehepaar. Und in den Flitterwochen ist die Anwesenheit des Partners genug. Wir singen oft dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das hier in der Gemeinde auch singt, aber ihr kennt es bestimmt, das heißt, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Und das möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch anhören und dann geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte euch gerne ein paar Verse aus der Offenbarung vorlesen. In Offenbarung Kapitel 2, da finden wir das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und Jesus selbst sagt hier die folgenden Worte. Ab Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, also wenn Jesus die ersten zwei Sätze von diesen Versen zu meiner Gemeinde sagen würde, dann würde ich mich voll darüber freuen. Ja, Jesus bescheinigt hier der Gemeinde, dass sie richtig gute Werke haben, dass sie kontinuierlich da drin sind, Gutes zu tun, dass sie falsche Lehrer von der Gemeinde ferngehalten haben, um die Lehre zu bewahren. Und wenn man das so hört, finde ich, hört sich das fast so an, als würde sich die Gemeinde auf einem richtig guten Weg befinden, als wäre die eigentlich schon nahezu perfekt. Ja, aber dann kommt Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich damit beschäftigt habe, ich habe den schon öfter gelesen und ich habe den ganz lange nicht verstanden, ja, weil ich nicht verstanden habe, warum Jesus zuerst der Gemeinde sagt, dass sie eigentlich, ja, dass sie richtig gute Werke tun, das, was ich eben schon aufgezählt habe, und ihnen dann das sagt, was in Vers 4 steht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was bedeutet denn die erste Liebe? Kennt ihr das, wenn man so ein frisch verliebtes Pärchen sieht? So, was machen die ganze Zeit? Also die ganze Zeit verbringen die Zeit miteinander. Die wollen einfach so viel Zeit, wie es geht, miteinander verbringen. Und ich höre das immer wieder von Menschen, die gerade zu Jesus gefunden haben, dass sie die Bibel wirklich verschlingen, dass die so viel Zeit mit Jesus verbringen, wie es nur geht. Und ich glaube, dass genau das hier in Offenbarung 2 gemeint ist, mit der ersten Liebe. Jesus bemängelt hier nicht, dass die Gemeinde zu wenig Werke vorweisen kann. Er sagt ihnen auch nicht, dass sie sich mehr anstrengen sollen, sondern er sagt, dass sie ihn und die Zeit mit ihm wieder zu ihrer Lebens- und zu ihrer Glaubensgrundlage machen sollen. Ich habe mich in letzter Zeit immer wieder gefragt, was hindert mich oder was hindert uns daran, uns einfach mal einen ganzen Nachmittag oder vielleicht sogar ein ganzes Wochenende zu nehmen, um einfach Zeit alleine mit Jesus zu verbringen. Wir schaffen das meistens ganz gut, mit unseren Freunden sowas zu machen, aber bei Gott ist es irgendwie schwieriger. Unser Jugendleiter aus Dillingen, der hat mal folgenden Satz gesagt, er meinte, wenn wir Gott so behandeln, wenn wir unsere Freunde so behandeln würden, wie wir Gott oftmals behandeln, dann hätten wir bald keine Freunde mehr. Ja, das ist ziemlich hart. Und ich muss sagen, dass es bei mir, glaube ich, manchmal zutrifft, aber ich will mich nicht davon entmutigen lassen, sondern das einfach als Anreiz nehmen, um was zu ändern. Und ich merke, dass es wirklich ein Lernprozess ist. Ja, ich bekomme nicht immer alles sofort hin, was ich mir vornehme, wie ich Zeit mit Gott verbringen will. Aber Stück für Stück, Schritt für Schritt kann ich mich da in die richtige Richtung bewegen und merke, wie ich Gott immer mehr Zeit in meinem Leben schenken kann. Diese Zeit mit Jesus allein ist so wertvoll, weil wir sie mit Jesus verbringen, mit dem König der Könige und dem Herrn aller Herren, mit dem, der alles geschaffen hat und der über allem steht, der von sich selbst sagt, dass er das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der, vor dem sogar die Dämonen zittern. Wir dürfen hier auf der Erde mit diesem Gott Zeit verbringen, mit dem allmächtigen, heiligen, menschenliebenden Gott. Und ich glaube, das ist das allergrößte Geschenk, was Gott uns machen konnte. Es gibt diesen schönen Spruch, du bist, was du isst. Ja, ich denke, man könnte auch sagen, du bist oder du wirst, was du anschaust. Das, womit wir uns beschäftigen, womit wir unsere Zeit verbringen, das beeinflusst uns und das prägt letztendlich unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen und sogar unser Handeln. Das können Menschen sein, Filme, Bücher, Arbeit, Hobbys, alles Mögliche. Und das können wir auch nicht verhindern, dass wir davon beeinflusst werden, aber wir können entscheiden, womit wir unsere Zeit verbringen oder besonders auch, womit wir unsere Freizeit verbringen. Mir ist vor einigen Monaten ein Vers aus den Psalmen zum ersten Mal ganz groß geworden. Und zwar steht er in Psalm 90, Vers 12. Da schreibt Mose: Lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir weise werden. Ja, da steht nicht, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir depressiv werden, sondern dass wir weise werden, dass wir unsere Zeit weise nutzen. Und seitdem mir dieser Vers so wichtig geworden ist, hinterfrage ich immer mehr die Dinge, die ich tue, ob die es wirklich wert sind, dass ich dafür 1, 2 oder 5 Stunden meiner kostbaren, beschränkten Zeit investiere. Ich möchte euch ermutigen, nächste Woche das einfach mal auszutesten und zu überlegen, womit ihr, abgesehen von Arbeit, Schule, Studium, die meiste Zeit verbringt. Ja, ich finde es immer ganz spannend, das bei mir selbst zu beobachten. Und ich habe in letzter Zeit oft gemerkt, dass ich mehr Zeit mit meinem Smartphone verbringe als mit Jesus. Und das fand ich ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mir in den letzten Monaten immer wieder mal einen Nachmittag oder einen ganzen Tag reserviert, wo ich gesagt habe, okay, heute mache ich einfach nichts anderes. Heute nehme ich mir einfach nur Zeit zum Beten, Bibel lesen, Lobpreislieder singen, Gemeinschaft haben mit Jesus. Und ich habe gemerkt, das hat mir richtig, richtig gut getan. Mir ist vor einiger Zeit die einfache, aber tiefe Erkenntnis gekommen, dass ich sehr wahrscheinlich mein Leben lang, auch wenn ich 100 Jahre alt werden würde, nie Zeit für Gott haben werde. Ja, ich muss mir die Zeit immer bewusst nehmen. Wahrscheinlich wird nie der Tag kommen, an dem ich denke, also heute kann ich wirklich nichts anderes machen, außer beten und Bibel lesen, ja, nicht mit Freunden treffen, keinen Sport machen. Okay, mache ich sonst auch nicht so viel, aber andere Sachen, was Leckeres kochen oder ja, oder ein spannendes Buch lesen. Dieser Tag wird nie kommen, aber die gute Nachricht ist, dass ich mir so einen Tag selber nehmen kann, dass ich mir den machen kann. Und ich habe gemerkt, es ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und so ein Tag, an dem man nichts tut, außer beten und Bibel lesen, bedarf tatsächlich der Planung. Ja, ich muss mir so einen Tag dann schon ein paar Wochen im Voraus planen, damit ich das auch wirklich mache. Aber wenn ich das dann geplant habe, dann ist es für mich wie so ein Termin beim Orthopäden, ja, auf den man schon ein halbes Jahr gewartet hat und wo man dann auch nicht einfach alles Mögliche dazwischen kommen lässt. Ich bin mir auch bewusst darüber, dass ich mir so einen Tag noch relativ leicht nehmen kann. Ich habe noch keine eigene Familie, keine eigenen Kinder, ich leite keine Gemeinde. Ich glaube, für einige von euch ist das definitiv schwieriger, aber ich möchte euch ermutigen, einfach diese Herausforderung anzunehmen, weil sich das wirklich lohnt. Wenn wir intensiv Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, 17 und 18, den einen Vers haben wir schon gehört, in der Begrüßung, da heißt es: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir Jesus anschauen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir sein Wort lesen und still vor ihm werden, werden wir ihm ähnlicher. Und das ist nicht etwas, was wir tun, sondern das ist was Übernatürliches, was der Geist Gottes tut. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, uns diese Zeit mit unserem Herrn zu nehmen. Ich habe in meinem Leben immer wieder solche Phasen, wo ich mal mehr und mal weniger Lust habe, Bibel zu lesen. Aber eines, was ich dabei immer gemerkt habe, ist, der Appetit kommt mit dem Essen. So, wenn ich gerade wenig Hunger auf das Wort Gottes habe, dann ist es, oder wenn ich Zweifel habe, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es nicht das Schlauste, meinen Gefühlen nachzugeben und mir weniger Zeit für Gott zu nehmen, sondern es gerade dann zu machen. Und im 2. Timotheusbrief, da steht, dass wir den Geist der Selbstüberwindung haben. Ja, wir müssen nicht immer nach Lust und Laune leben, sondern wir können uns selbst überwinden. Wir können auch das machen, was wir als gut erkannt haben, auch wenn wir gerade nicht so viel Lust darauf haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich das mache, wenn ich Bibel lese, dann macht mir das Hunger nach mehr Bibel lesen. So, und wenn ich aufhöre, Bibel zu lesen, ich weiß nicht, dann schrumpft irgendwie mein geistlicher Magen und dann habe ich auch weniger Hunger danach, so, und dann wird es immer weniger. Mir hilft es auch, wieder neuen Durst und neuen Hunger, neuen Durst nach dem Wort Gottes zu bekommen, wenn ich mit Menschen rede, die Jesus lieben, die nah am Herzen Gottes sind. So, wenn ich mit den Leuten rede, dann sind die so wie Salz für mich, das mich wieder durstig macht nach mehr von Gott. Ich glaube, manchmal muss man sehen, wie sehr andere etwas lieben, um es selbst auch zu lieben oder zu bewundern. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du und ich Gemeinschaft mit ihm haben können, damit wir hier auf der Erde unser Leben wie Flitterwochen mit ihm leben können. Und ich weiß, egal was in meinem Leben passiert, dafür will ich Gott immer dankbar sein, dass er bereit war, dass Jesus bereit war, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, zu verlassen, hier auf die Erde zu kommen, zu dienen, das Leben zu führen, das er geführt hat und schließlich am Kreuz zu sterben. Jesus ist, obwohl er reich war, um unseretwillen arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wenn wir das glauben, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir dadurch die reichsten Menschen, die es auf der Welt gibt. Hier auf der Erde ist diese Beschreibung Flitterwochen mit Jesus nur sowas wie ein Bild, sowas wie eine Metapher. Aber in der Ewigkeit wird es Wirklichkeit sein. In der Offenbarung lesen wir von der Braut Christi und von dem Hochzeitsmahl des Lammes. Die Braut Christi, das ist die Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt. Also wir dürfen auch mit dazugehören. Und die Flitterwochen mit Jesus, die wir hier auf der Erde haben, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns im Himmel erwarten wird. Jesus gab sein Leben, damit wir seine Braut werden können. Eine Braut ohne Makel, ohne Schmutz, einfach rein und heilig. Jesus hat uns durch sein Blut reingewaschen und er hat für uns den Brautpreis bezahlt. Und das war ein sehr, sehr hoher Preis. Ich komme langsam zum Schluss der Predigt. Noch ein Gedanke. Wenn ein Mann eine Frau heiraten, dann geben sie sich das Ja-Wort vor dem Altar. Und ich glaube, dass Jesus uns dieses Ja-Wort schon vor langer Zeit gegeben hat. Als er damals vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, hat er Ja zu uns gesagt. Und ich glaube, wenn Gott einmal Ja zu uns sagt, dann wird er sich nicht wieder umentscheiden. Es gibt ein schönes Lied, das oft an Hochzeiten gesungen wird. Das ist von der Sarah Lorenz. Das heißt, ich sag Ja zu dir. Und ich habe das ein klein bisschen umgeschrieben. Und ich möchte euch das gern mal vorlesen und hör das mal so, als würde Jesus das ganz persönlich zu dir singen. Wenn du magst, kannst du auch die Augen dabei schließen. Ich leg deine Hand in meine und deinen Kopf auf meine Brust. Du hörst mein Herz, es schlägt für dich. In meinem Arm bist du zu Hause. Du spürst den Kuss auf deiner Stirn und weißt, mein Herz schlägt für dich. Ich bin der Prinz aus deinen Träumen, die Antwort auf dein Gebet. Wenn unsere Welten sich vereinen, sind wir ein Wunder, das geschieht. Ich sag Ja zu dir für immer. Ich sag Ja zu dir für immer. Bist du schwach oder stark? In der Nacht und am Tag habe ich Ja zu dir gesagt. Du schaust tief in meine Augen. Du sollst mich kennen und in meine Seele sehen. Ich bin wunderschön. Die Worte, die ich spreche, sind Balsam. Wind in deinen Segeln, Kraft, um aufzustehen, voranzugehen. Ich wäre gern dein bester Freund, die Antwort auf dein Gebet. Wenn du mich liebst und mir treu bist, sind wir ein Wunder, das geschieht. Ich sag Ja zu dir für immer. Ich sag Ja zu dir für immer. Bist du schwach oder stark? In der Nacht und am Tag habe ich Ja zu dir gesagt. Gott hat in Jesus Ja zu uns gesagt und wir dürfen heute vielleicht zum ersten Mal oder nochmal ganz neu auch Ja zu ihm sagen. Amen.